Es gibt ja Leute, die glauben, ein Künstler wird grundsätzlich vom Staat finanziert und tut nichts und macht gelegentlich ein Bild. So. Die meisten Menschen wissen und ahnen gar nicht, wie viel Kunst sie täglich verwenden. Im Autoradio, im Fernseher, wenn sie es im Tatort anschauen, wenn sie Zeitung lesen, das Design der Autokarosserie, alles das ist Kreativarbeit.
Das Künstlerkollektiv zwischen Pinsel und Pixel. Kunst schafft mit KI Zukunft.
Mein lieber Stefan, ich möchte dich heute zu unserem ersten Podcast ganz, ganz herzlich begrüßen und wir bedanken uns, dass du Zeit hast. Und gleich dazu meine erste Frage. Erzähl uns ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang und wie es hier zur Übernahme des Lokals Buckmeier gekommen ist in Eichgraben.
Also mein Werdegang begann in diesem Haus, in dem möglicherweise auch euer Werdegang mit der künstlichen Intelligenz im Bereich der Kunst und Kultur beginnen wird, nämlich in diesem Haus, das mein Urgroßvater gebaut hat, jetzt Galerie Eichgraben, in der Kirchenstraße 15 im Wienerwald. Ich bin dort aufgewachsen, ich war ein Wirtshauskind, bis dann meine Großeltern in Pension gegangen sind und meine Eltern überlegt haben, führen sie das als Wirtshaus weiter oder nicht. Und es war dann ganz klar, dass die Auflagen so stark sind in der Veränderung mit Brandschutztüren und so weiter. Bereits damals war immerhin die 70er Jahre, aber damals gab es schon viele Regeln, die es in der Jahrhundertwende nicht gab, dass sie sich entschieden haben, einen Kulturverein zu gründen, um das Haus original zu erhalten. Und der zweite Teil sozusagen meiner Kindheit und Jugend war dann das Leben in einem Kulturverein mit sehr, sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern. Und diese, sage ich mal, Zweigleisigkeit eines Kulturlebens hat mich bis heute geprägt. Also ich komme immer aus der Gastronomie- und Kulturszene. Und sozusagen, jetzt schließt sich der Bogen, jetzt habe ich ein Lokal und den Kulturverein in dem Ort, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin, nachdem ich aber sehr, sehr viele Jahre, also fast 3 Jahrzehnte, unterwegs war. In Deutschland, in Amerika, in verschiedenen europäischen Ländern auf Gastspiel, teilweise, ich habe 2 Jahre in Paris gelebt und seit 15 Jahren habe ich eine Wohnung und eine Theatergruppe in Kenia. Also ich war sehr umtriebig, habe durch meine Arbeit sehr viel kennengelernt und habe mich jetzt entschieden, da meine Eltern nicht mehr leben, das Haus weiterzuführen, den Kulturverein weiterzuführen und natürlich auch mit ein paar neuen Akzenten zu versehen und dieses Wirtshaus hier, das Lokal am Rathausplatz zu übernehmen und mit diesem Lokal auch ein Catering in dem ehemaligen Wirtshaus zu machen, in dem es keine Gastronomiegenehmigung mehr gibt. Also es schließt sich für mich ein großer Kreis.
Na, das ist schon einiges, was da alles passiert ist. Was hat dich inspiriert? Was waren deine ersten Erfahrungen in der Regiearbeit? Und was hat dich beeinflusst?
Also mein ursprünglicher Berufswunsch war der des schreibenden, fahrenden Gesellen. Also ich wollte eigentlich Schriftsteller und Liedermacher werden und kam über das Klavierstudium an der Universität in Wien als Korrepetitor zum Theater. Meine erste Adresse war Michael Schoppenberg, das Theater im Kopf damals, und Alf Graulitz, das Metropol. Und ich dachte, wow. Das ist ja geil, da kann man ja alles machen. Theater ist ja sozusagen die Kombination aus allem. Ich bin mit bildender Kunst, mit Literatur und Musik groß geworden, aber nicht wirklich mit Theater. Und habe dann, wie ich das oft in meinem Leben gemacht habe, gesagt, jetzt versuche ich es. Wenn es klappt, mache ich weiter. Wenn nicht, dann mache ich eben nicht weiter. Und habe nach 3 Jahren meine erste Inszenierung gemacht, Magic Afternoon, damals Theatergruppe 80, heute Tag, Theater in der Gumpendorfer Straße mit Julia Stemberger, Sandra Kreisler, Fritz Hammel in den Hauptrollen. Und das war der Knaller. Das muss ich so sagen. Ich war 24 Stunden später, war ich Regisseur. Und dann ging's los. Und was dieser Beruf ist, das wusste ich damals nicht, was alles auf mich zukommt. Dann habe ich einfach gearbeitet. Meine zweite Produktion war Aus der Fremde von Ernst Jandl. Und dieses Stück, diese Begegnung mit Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, mit den Leuten, die da gespielt haben, hat mich bis heute eigentlich nicht losgelassen. Dieses Stück hat sehr viel in meinem Leben bewegt. Das eine war, dass die Schauspielerin Eva Rosemann dann die Mutter meines Kindes und meine Frau wurde. Dominik Glaubitz, der den Jandl sozusagen gespielt hat, über zwei Jahrzehnte mein ständiger Begleiter. Und Oliver Trautwein, der dritte auf der Bühne, ist jetzt der Leiter der Schauspielakademie in Vorpommern, wo ich seit ein paar Jahren regelmäßig unterrichte. Und ich habe auch ein Stück, das nächstes Jahr zum 100. Geburtstag vermehrt wieder auf die Bühne kommen wird, über die letzten drei Lebensjahre von Ernst Jandl. Also auch hier hat sich eine lange, lange Wegstrecke irgendwie durchgezogen. Und das hat in meinem Leben immer wieder stattgefunden, dass aus so einem Plop ein langer Faden wurde. Ich habe ja erzählt, ich war viel unterwegs, aber ich bin immer wieder angedockt an den Punkten. Also ich würde mal sagen, es gibt ja dieses Bild, das Leben ist wie eine Spirale. So würde ich das in meinem Fall auch beschreiben. Und alles Weitere war dann eigentlich das Ergebnis der Arbeit, was ich dann gelernt habe. Und ich kam dann ans Volkstheater in Wien bei Emmy Werner und das war wahrscheinlich mein größter Glücksfall. Das war eine unheimlich tolle Zeit. Ich war dann 20 Jahre alt dort. Meine letzte Inszenierung habe ich noch gemacht in der Intendanz Michael Schottenberg, bei dem ich ursprünglich mal Regieassistent war. Und so gesehen war auch das wieder ein langer, langer Faden. So. Und so bin ich auch immer wieder in Eichheim in der Galerie gewesen und habe immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, die ich aus der Galerie kannte. Also ich würde mal sagen, es ist ein bisschen, meine Leidenschaft ist auch Bahnfahren und Reisen. Und man steigt halt manchmal um. Aber man kommt immer wieder auch zu denselben Bahnhöfen. Und so ist das in meinem Stationenleben auch gewesen, dass ich immer wieder an Orte komme, wo ich halt schon öfter war. Auch an Flughäfen oder am Theater oder zu Menschen, die ich schon lange kenne. Und es ist wunderschön jetzt zu sehen, wie Leute in mein Lokal kommen und sagen, Stefan, bist wieder da.
Von diesen ganzen Projekten, gibt es dein Lieblingsprojekt, das dir besonders am Herzen liegt?
Also ich würde sagen, dieses Jandl-Projekt ist sicher eines. Ja. Es gibt wahrscheinlich ein zweites, das war der Fernsehturm in Stuttgart. Weil ich 6 Jahre, ich habe den als Theaterspielort eröffnet und habe auf 144 Meter Autorentheater gemacht, Autorinnentheater, jedes Jahr 6 Kurzstücke über Stuttgart von zum Teil sehr, sehr renommierten Autorinnen und Autoren, zum Teil Beginners, die dann später aber auch sehr bekannt wurden, Drehbuchautoren und so. Und auch immer, also in jeder Staffel war ein Mensch nicht schreibend, sondern eine besondere Figur aus dem Stuttgarter Leben. Das war zum Beispiel Rezzo Schlauch, das war ein sozusagen aus dieser Urzeit der Grünbewegung, ein sehr renommierter Rechtsanwalt. Oder eben auch Timo Hildebrand, Tormann, als der VfB Stuttgart deutscher Meister wurde. Und da, ich habe über dieses Projekt so viele tolle Leute kennengelernt, es waren 36 Uraufführungen und es hat ein Theater im Wetter, im Himmel stattgefunden. Das erlebt man natürlich auch nicht jeden Tag. Und das hat, ich fliege gerne, also mit dem Flugzeug, aber auch geistig, sage ich mal, ich hebe auch gerne ab, ich lande auch manchmal relativ heftig. Es gab mal jemanden, der hat mir den Spitznamen oder Kosenamen Icarus gegeben, der mich wirklich sehr genau beschreibt. Und wenn man dann in dieser, jetzt sage ich mal, in dieser Kanzel eines Fernsehturms Theater macht, die Leute haben auf Stuttgart geschaut, Stücke über Stuttgart gesehen, und man sieht Wetterfronten auf einen zukommen und so. Also ich kann sagen, in diesen 6 Jahren war 4 Vorstellungen pro Monat, also ungefähr 40 Vorstellungen, 6 Jahre lang, jede Vorstellung eine andere Kulisse, weil jedes Mal das Wetter anders war, bis zu Schneestürmern und so, die Herbstverfärbung. Also dieses Projekt hat mich unglaublich bewegt, weil da auch die Optik, die Natur, das Leben, Technik, ein Fernsehturm ist ja, das ist der erste Fernsehturm der Welt gewesen, das kam da alles zusammen und noch Menschen, die live aus der Stadt schreiben, in der Stadt findet, das war schon was ganz Besonderes. Die Idee hatte Petra Weimer, lange Zeit auch meine Theaterbegleiterin. Und das würde ich sagen, das war für mich sicher eines der bewegendsten Projekte.
Dazu jetzt gleich meine nächste Frage. Du hast auf Usedom gelebt und in Deutschland hast Theater gemacht. Und was hat dich motiviert, neben der Theaterarbeit, dich jetzt dem Betrieb eines Lokals und einer Galerie zu widmen?
Der Hauptgrund der Entscheidung ist sicher das Versprechen an meine Eltern gewesen, ich werde das Haus erhalten. Obwohl ich kurz nachgedacht habe, schaffe ich das? Das ist ein irrsinniger Druck auch finanziell und natürlich auch zeitlich. Ich habe das Gefühl, ich war genug unterwegs. Ich kann jetzt auch wieder an einem Ort sein. Und wie oft in meinem Leben war es einfach mal ein bisschen ein Zufall. Weil genau in diesem Monat, an dem meine Mutter die Krebsdiagnose bekam und ich wusste, jetzt muss ich hier sein, war die Ausschreibung für das Lokal. Und da dachte ich, na, wenn ich das Lokal habe, dann habe ich mal ein bisschen eine Basis und kann meine Mutter betreuen, weil sie wollte palliativ sterben und ich habe gesagt, ich bin bei dir bis zum letzten Moment und wir lachen, bis du tot bist. Das haben wir auch ziemlich geschafft. Sie ist nach der Dusche in meinen Armen gestorben und ich behaupte mal, sie weiß bis heute nicht, dass sie tot ist, ihr Gesicht. Ich habe sie 3 Tage dann im Wohnzimmer aufgebahrt, viele Leute waren da, haben sich verabschiedet, ihr Gesicht war völlig entspannt und ihre letzten Worte waren unter der Dusche, ach, ist das herrlich. Also mehr geht nicht, sage ich mal. Ich bin unheimlich versöhnt mit dem Tod, aber dann stand ich natürlich da und gesagt, so, jetzt habe ich ein Haus, unglaublich viele Bilder meines Vaters, ein Wirtshaus, meine Mutter tot und dann kommt ja dieser ganze bürokratische Irrsinn auf einen zu. Und das hat mich die letzten Monate schon sehr, ich würde mal sagen, auch bedrückt, weil es so viel ist und was man überhaupt alles erfahren muss und wie das alles geht. Und ich habe ja auch das Erbe meines Vaters übernommen, bei dem ich auch 2 Tage vor dem Tod noch war, im Krankenhaus, der konnte nicht mehr sprechen, hat aber auch 2 Wochen vor seinem Tod noch gemalt. Also meine Eltern haben das wirklich gut gemacht, sage ich mal, das Leben und das Sterben. Und jetzt war klar, ich werde das weiterführen, das habe ich versprochen, auch weil es ist meine Prägung. Ich bin in diesem Haus bis zu meinem 18. Lebensjahr bin ich eigentlich sozial und künstlerisch geprägt worden. Da waren Leute, Schulfreunde, Freundinnen von mir, die haben ihre ersten Lesungen gemacht. Das sind jetzt Leute wie Constanze Rum, die bei der Biennale in Venedig war und eine Professur hat, oder Gerhard Eckel, der dann das IRCAM-Studio geleitet hat als Programmierer in Frankreich und jetzt eine Professur in Graz hat. Oder Peter Polanski, der das, die Jazzleiste im Konzert das macht. Also wir waren so junge Leute, die in diesem Haus die ersten Gehversuche gemacht haben. Reinhard Süß, Gerlinde Thuma, die auch ausstellen wird hier jetzt in der Jubiläumsausstellung. Das ist der eine Teil dieses Hauses gewesen, in dem wir sozusagen erstmal unsere Samen gesetzt haben. Der zweite Teil waren eben die renommierten Künstler und Künstlerinnen, die in diesem Haus ausgestellt oder aufgetreten sind, mit denen ich groß geworden bin und gesehen habe, was das für ein Faszinosum ist, aber auch wie schwierig das ist, Künstler zu sein und was für ein falsches Bild oft in der Gesellschaft über Künstler und Künstlerinnen herrscht. Da werde ich dann auch kurz noch was dazu sagen, was mir sehr wichtig ist. Und das wäre jetzt eigentlich verrückt, diese sozusagen in den Samentopf nicht zurückzukehren am Ende meines Lebens und zu sagen, jetzt führe ich das Erbe fort, präge es wieder ein Stückchen weiter, wie das in unserer Generation eben immer war, und schaue dann, was die Nachfolger machen. Das wird ja auch noch interessant.
Das ist spannend. Ja. Das wie lässt sich für dich die Leidenschaft der darstellenden Kunst mit der Galerie verbinden? Gibt es da eine Symbiose? Ist das schwierig?
Also Theater an sich ist ja ein Gesamtkunstwerk. Es ist ja immer Bild, es ist Licht, es ist Atmosphäre, es ist Live, es ist Schauspiel, es ist Regie, es ist Literatur, Theater ist ja alles. Von daher ist so eine Galerie irgendwo auch ein Theaterunternehmen, weil jede Vernissage ist für sich immer auch eine Form von Live-Act. Und ich war nicht der klassische Stadttheaterregisseur. Also mich hat immer Theater in seiner ganzen Dimension auch sehr begeistert. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe 4 Jahre das Niederösterreichische Donaufestival geleitet und da waren Produktionen aus der ganzen Welt, die wir da einladen konnten. Da habe ich überhaupt gesehen, was Theater alles sein kann. Für Länder, wo es Theater gibt, aber zum Beispiel keine feste Stadttheaterstruktur oder Gebäude, sondern die halt im Zelt oder Open Air oder für jedes Stück eine komplett neue Konzeption machen. Da waren ganz viele Erlebnisse durch diese Festivalleitung. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich immer wieder durch meine Arbeit sehr viel lernen und kennenlernen konnte. Und dann hat dieser Saal hat ja eine Bühne. Das heißt, da wird auch theatergastspielmäßig immer wieder was stattfinden. Ich glaube, Theaterprogramm werde ich nicht machen, weil es ist genug rundherum los. Aber Theatergastspiele schon. Natürlich, es kommen auch Leute, die sagen, ah, das wäre so toll, da könnte man so ein Stationentheater machen in diesem Haus. Also mir bietet das Haus eine wahnsinnige Möglichkeit, Dinge zu machen, Bereich Literatur, Musik, das ja mich auch immer geprägt hat. Ich habe fast 100 Bühnenbilder in meinem Leben gemacht, aber ich habe nie gemalt. Das war irgendwie klar, malen werde ich nicht, weil malen, das macht mein Vater. So, also nicht, dass es ihn gestört hätte, aber ich habe mir immer gedacht, das, so gut wäre ich eh nicht, also wozu? Das ist jetzt für mich so ein Ort der künstlerischen Begegnung. Und da ich immer in diesem Wechselspiel war, ich bekomme und ich gebe, wird sehr viel auch dadurch entstehen, was die Leute mitbringen. Also so wie euer Projekt ja auch diesen Ort wieder beeinflussen wird. Und die Themen werden immer auch herangetragen an mich durch die Künstler und Künstlerinnen, mit denen ich zu tun habe. Und das hat eigentlich in meinem Leben mir sehr viel Wissen und auch Erfahrung gebracht, die ich wahrscheinlich nicht bekommen hätte, wenn ich einfach den klassischen Weg gegangen wäre. Weil ich bin so ein, ich komme ja irgendwo ursprünglich aus der Musik, so ein bisschen auch sage ich mal, so ein Ensemble-Mensch. Ja? Und wenn man Ensemble-Musik macht, oder gerade dann vielleicht im Jazz oder noch mehr im Free-Jazz, kommt halt irgendwas auf einen zu und dann spielt man da mit. Und das mache ich jetzt im Kulturleben weiter.
Unglaublich eindrucksvoll, die gesamte Berufslaufbahn, deine Erfahrungen, die du gemacht hast. Und was mir aber ein bisschen zu kurz gekommen ist, du hast ja auch eine eigene Theatergruppe, die immer noch aktuell ist. Was zeichnet die aus? Wie bist du zu dieser Theatergruppe gekommen? Erzähl ein bisschen.
Also, das Theater heißt Hope Theater Nairobi, um jetzt mal das Geheimnis gleich zu lüften. Es ist eine Theatergruppe aus Kenia und ich bin nach Kenia gekommen, wie so oft in meinem Leben, indem ich einfach am Bahnsteig umsteigen wollte und der Zug, den ich wollte, der kam nicht, dann habe ich einen anderen genommen. So, ich war in Mosambik, das war wiederum durch das Donaufestival, weil ich da für das Donaufestival was produziert habe. Und dann war ich dort und dann dachte ich, da will ich auch mal arbeiten und habe ein Jahr später dann dort inszeniert im Teatro Avenida, das durch Henning Mankell sehr bekannt wurde. Und es war eine ganz tolle Arbeit für mich. Und was natürlich die Arbeit noch mehr ausgezeichnet hat, was ich ursprünglich gar nicht wusste, es ist eine Jury angeflogen von den internationalen Schiller-Festspielen im Nationaltheater Mannheim und die haben das ausgewählt, weil das Stück hieß Os Bandoleros de Schiller, also Schillers Räuber, und war praktisch eine Mischung aus dem Leben von Menschen in Mosambik und dem Stück, was der ältere Bruder, der in der DDR Deutsch gelernt hat und nach Mosambik zurückgekommen ist, aufführen wollte und gemerkt hat, in seinem Leben passiert was Ähnliches. Der jüngere Bruder hat dann die Frau ausgespannt und so. Auch eine Uraufführung von Miyakoto. Und ich habe dort gemerkt, erstens, ich kann in einer Sprache inszenieren, die ich nicht kann, weil es war auf Portugiesisch. Und das Zweite ist, ich habe gemerkt, ich fühle mich in anderen Welten und Lebensräumen sehr wohl. Das war für mich so die erste wirkliche Erfahrung, in einem völlig anderen Zusammenhang Theater zu machen. Und daraus kam dann meine Überlegung, nach Südafrika zu gehen. Und ich hatte das schon komplett durchgeplant, um dort, sage ich jetzt mal, so Streetworker-Theater zu machen, ja, in den armen Vierteln. Und habe dann mit zwei Südafrikanern ein Projekt gemacht in Kärnten und am Stadttheater Klagenfurt. Die haben ein Musical geschrieben über Kaiser Maximilian in Mexiko, weil sie gesagt haben, ihr schreibt Stücke über die ganze Welt, wieso sollen wir immer nur über Südafrika schreiben? Und es hatte natürlich diese ganze politische Geschichte wieder Ähnlichkeiten. Also das war schon auch nicht, also das hatte schon auch Sinn. Aber es war für mich als Österreicher natürlich irrsinnig lustig, ein Stück über die österreichische Geschichte zu machen von zwei Südafrikanern. Und das hat gesehen der damalige Leiter der Caritas Kärnten, Peter Quendler, der auch einen guten Namen hatte, weil der diese ganze Nachbarschaftshilfe beim Balkankrieg geleitet hat und da der Cheforganisator war. Und darüber wollte ich mit ihm eigentlich reden im Rahmen eines Interviews. Und er hat gesagt, du machst so schöne Sachen mit jungen Leuten, müsst nicht einmal nach Nairobi gehen. Dann habe ich mir gedacht, na ja, vielleicht. Bin nach Hause und habe geschaut, wo Nairobi liegt und kam also drauf, das ist die Hauptstadt von Kenia. Dann habe ich das ein bisschen gegoogelt und dachte, na bumm, das ist aber auch heftig. Und dann war einfach die Entscheidung, ich gehe für ein Projekt nach Nairobi und arbeite dort mit den Kindern der Müllhalde, weil für die wurden dort Schulen aufgebaut. Und dann gehe ich nach Südafrika. Na gut, ich bin nie nach Südafrika gegangen, weil Nairobi hat mich geschluckt, sage ich mal. Natürlich nicht nur emotional, es hat schon auch ganz klare Gründe gegeben. Ein Grund war, Nairobi ist halb so weit weg. Und im Pendel ist das schon, ja, das hat schon einen wesentlichen Wert, weil es auch billiger ist. Das zweite ist, Nairobi ist eigentlich eine Stadt, wo ich das Afrika-Bild, das ich hier erzählen wollte, ganz toll auch erlebt habe. Es ist eine multinationale und multireligiöse Stadt. Es ist die UNO dort. Also man kann in Deutschland in den Schulen auch immer sagen, wo sind die 4 UNO-Städte? Und dann kann ich sagen, meine beiden Heimatstädte, nämlich Wien und Nairobi und dann noch New York und dann noch Genf. Und dann merken die deutschen Kinderleins, die ja glauben, Deutschland ist alles besser, bei ihnen ist keine UNO-Stadt. Dann sagt man, ihr habt auch mal einen Krieg angezettelt und so. Also es ist thematisch unheimlich spannend. Die EU sitzt dort, es ist ein Bankenviertel, es sind wahnsinnig tolle Medien dort, Zeitungen, sehr mutige Journalisten und Journalistinnen. Und dann gibt es 2 Millionen Menschen, die ins Land leben. Und ich muss sagen, es ist auch eine Form von Fröhlichkeit, die mir gut getan hat dort. Und ich dachte, okay, das ist besser. Und da bin ich nochmal hin. Das erste Mal war ich dort im März, April 2009 und darum feiern wir also jetzt nicht nur das 50-jährige Jubiläum der Galerie, sondern auch das 15-jährige Jubiläum des Observatoires Nairobi. Und als ich wieder dort war, habe ich gesehen, was die alleine so alles aufstellen. Und dann hat einer gesagt, sie würden sogar ein Festival machen. Dann habe ich, was damals noch recht günstig war, das Nationaltheater in Nairobi gemietet. Dazu muss man sagen, das war natürlich Teil der britischen Besatzung, des britischen Lebens. Da durfte nie ein Einheimischer hin. Und ich habe gesagt, genau dort spielen wir jetzt das Landtheater. Ich habe das für 2 Tage gemietet. Das lief über die Universität. Und das war im Dezember dann das Festival. Und ich habe dann den Leuten Geld gegeben, so ungefähr, was sie brauchen für die Vorbereitung. Und bin dann tatsächlich zu diesem Festival geflogen. Und da muss ich sagen, das hat mich sehr beeindruckt, weil alle Klischees, das Geld ist weg und so, natürlich alles nicht gestimmt hat. Die haben sich irrsinnig angestrengt und auch ein wirklich tolles Festival auf die Bühne gebracht, einen ganzen Tag. Es ging um 11 los und hat dauert bis um 7 am Abend. Und ich saß dort und sah das ganze nairobische Slumtheater vorgeführt. Und dachte, das ist alles wahnsinnig. Und bin am Abend vor dem Nationaltheater, das war wieder so ein emotionaler Punkt, habe ich mit meinem deutschen Handy, damals noch Nokia, da gab es noch nicht Touchscreen, den Theaterchef von Bayer Kultur in Leverkusen angerufen, bei dem ich mit dem Mosambik-Projekt und anderen Projekten war. Und ich habe eine neue Theatergruppe in Afrika, ich bin in Kenia, machen wir was? Habe ich gesagt, ja, treffen wir uns. Dann bin ich zurückgeflogen und bin nach Leverkusen gefahren und habe Herrn Ohle, den ich auch gerne erwähne, weil der wirklich sehr, sehr viel dort für Theater und für auch, sage ich mal, schwierige Konstellationen was getan hat. Also die haben auch Opern vom Staatstheater Stuttgart oder Dresden eingekauft, aber er hat eben auch eine Nase gehabt für Projekte, wo er gesagt hat, das kaufe ich ein, das supporte ich, weil das ist wichtig. Und so war das da auch. Und dann saß ich im Zug von Stuttgart nach Leverkusen und musste mir überlegen, wie heißt das Stück? Ich habe noch gar kein Stück gehabt. Wie heißt mein deutscher Verein, den ich gebraucht habe? Wie mache ich das alles? Und bin in Leverkusen angekommen und hatte einen Titel und hatte einen Vereinsnamen. Und sonst hatte ich gar nichts. Und ich hatte auch noch keine Truppe in Wirklichkeit in Kenia, weil das war jetzt ein Kommen und Gehen. Aber ich habe ihm gesagt, also ist alles da. Und er hat gesagt, gut, das machen wir. Und es gab einen Premierentermin 2012 in Leverkusen und er war der Hauptproduzent. Und mit dieser sozusagen Erfahrung und mit dieser Brieftasche habe ich dann ein Stück sozusagen konzipiert und nach Kenia geschickt und habe gesagt, das füllt jetzt mit Szenen und Tänzen und so weiter an und ich komme dann im Herbst 2011 und dann proben wir das. Und so ging das los. Das war die erste Tour, war 2012 und seitdem sind wir jedes Jahr auf Tour und jedes Jahr will ich aufhören, weil ich schaffe es finanziell nicht, ich schaffe es kräftemäßig nicht und natürlich habe ich nie aufgehört, das geht ja gar nicht. Es hat mein Leben erweitert, ich lebe in einer wirklich anderen Kultur, auch durch mein Privatleben, das halb kenianisch ist, und ich möchte das nicht missen, und diese Investitionen waren auf jeden Fall mehr als lohnend. Andere kaufen sich ein Auto oder irgendwie, ja, fliegen teure Urlaube oder so. Und das ist für alle, ja, das will ich gar nicht irgendwie sagen, dass das jetzt weniger wert ist, aber für mich war das Leben in Kenia einfach das, wo sich die Investition gelohnt hat. Und jetzt sind sie hier und helfen mir beim Umbau des Hauses, bei der Renovierung, putzen wir die, sage ich mal, wie die Heinzelmännchen in der Früh schon wieder was Saueres mehr seit 20 und trainieren im Saal, und es ist plötzlich, wächst das so zusammen. Das ist eigentlich, ich will das Haus sehr öffnen, und das hat sich der Nairobi ist natürlich ein sehr, sehr wesentlicher Teil.
Wir hatten auch schon die Gelegenheit, eine Gruppe kennenzulernen und sind auch von der Lebensfreude, von der Motivation und der Inspiration regelrecht angesteckt worden und dürfen uns auch freuen, dass drei aus der Gruppe bei unserem Projekt mitmachen werden, eben Beverly, Moffat und deine Frau, Winnie. Deine Frau ist ja auch Vorständin dieses Vereins, dieser Theatergruppe, und hat natürlich auch entsprechende Herausforderungen zu meistern. Kannst du uns da ein bisschen die Situation erklären?
Also das, sage ich mal, Spannende an Nairobi ist, es zeigt so das Bild der Welt. Und das Bild der Welt geht von Multimilliardären bis zu Menschen, die einmal in der Woche Essen bekommen. Und dieses Spektrum ist in dieser Stadt einfach vorhanden. Und unser Projekt ist ein Slum-Projekt. Ich habe sehr viel mit verschiedenen Playern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu tun gehabt in diesen vielen, vielen Jahren. Und ich war immer wieder überrascht, wie naiv und teilweise aber auch arrogant diese Themen sozusagen behandelt wurde, weil die meisten Menschen gar nicht viel in diesen Ländern waren oder ein Projekt gemacht haben, und das war es dann wieder. Und es ist immer so ein bisschen dieser Blick zu denen. Und mir war es wichtig, auch durch das Projekt zu sagen, grundsätzlich leben wir mal alle auf einem Globus. Und früher, es gab deutsche Wirtschaftsflüchtlinge, dazu haben wir auch ein Projekt gemacht. Die haben sich halt über die ganze Welt verteilt, oder Europa, zu einer Zeit, als es da zu wenig gab. Und jetzt behaupten wir so, als würde uns das ganz selbstverständlich alles zustehen, weil wir unsere Geschichte immer gerne vergessen. Nicht nur die nähere, sondern auch die fernere. Und jetzt kommen halt alle anderen auch. Das ist so. Die Leute aus Indien, die Leute aus afrikanischen Ländern, so, und das macht uns natürlich ein bisschen unruhig. Da werden auch Begriffe gefunden. So, wenn man aber dann dort zu Hause ist, merkt man, das Leben ist dort genauso ein normales Leben. Und dort gibt es halt mehr Armut als hier, aber es gibt auch zum Teil echt mehr Reichtum. Also was es dort an reichen Menschen gibt, und zwar einheimischen Menschen, die sich halt irgendwie richtig organisiert haben, so wie hier auch. Es gibt Korruption, so wie hier auch. Also eigentlich ist kein wesentlicher Unterschied. Allerdings gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied, und das ist dieser Punkt, der sozusagen der Bildungsstruktur in diesen Ländern. Es gibt sehr gute Schulen, das sind meistens Internate. Das ist für die Eltern durchaus auch wichtig, weil in diesen kleinen Hütten könnte man die Familie so gar nicht unterbringen, da kommt man nur zum Schlafen hin oder am Wochenende. Aber es gibt darüber hinaus dann sehr wenig zusätzliche Programme für diese Kinder, die dann einfach teilweise wirklich auf der Straße leben. Es gibt sehr, sehr viele getrennte Beziehungen, wo die Mutter dann mit 4, 5 Kindern dasteht und der Mann seinen Alkoholismus bei einer anderen Frau auslebt und so. Das ist auch nicht die Norm. Also ich muss auch sagen, es sind jetzt nicht alle Männer in den Armenvierteln Alkoholiker, aber es gibt es natürlich. Und da gibt es keine sozialen Strukturen des Staates, so wie wir das alle haben. Es gibt auch keine Krankenversicherung. Also diese Dinge muss man sich leisten können. Wenn man sich's leisten kann, kann man in die besten Krankenhäuser der Welt gehen. Das Aga Khan ist ein internationales Top-Krankenhaus. Klar, es ist ja auch die UNO dort. So, und ich kenne viele Krankenhäuser, weil ich auch viele Menschen da betreut habe, auch aus der Truppe heraus. So, was macht man dann mit den Menschen? Das geht nur über Privatinitiativen. Und Winnie ist immer schon, als ich sie kennengelernt habe, war sie schon 10 Jahre sozusagen in dieser Theater- und Social-Arbeit beschäftigt, hat selber 3 Kinder und ist da eigentlich nicht nur durch die Kinder, sondern auch aus ihrer wirklichen Leidenschaft hineingewachsen. Und ihr Ziel ist nach wie vor, so ein, hier würde man sagen, so ein Hort zu gründen. Und das geht natürlich nur über Fremdgelder. Also hier geht das dann über Steuersysteme, auch nicht mehr so gut, weil man natürlich jetzt sehr viel Gelder auch für andere Dinge braucht, unter anderem für die Schulden, die irgendwelche Verbrecher hier machen. Aber es gibt noch, wir haben diese Hortstruktur, wir haben diese Auffangstruktur für die Kinder und Jugendlichen. So, wir haben Fußballvereine, das gibt es auch in Kenia. Aber damit das funktioniert, braucht es eben Geld und dafür gibt es dann eben Communities. Und unser Ziel ist jetzt auch mit der Galerie und mit meiner Sesshaftigkeit und das Weggehen aus Deutschland, weil das werde ich machen müssen, weil sonst, das schaffe ich nicht mehr. Es ist, jede Automiete kostet das Dreifache zuvor Corona, muss ich sagen. Benzin, ich kann mir keine Tour mehr leisten und die Schulen können nicht mehr zahlen, weil die haben weniger Geld als vorher. Also die Schere ist deutlich auseinandergegangen in Deutschland. Und daher disponiere ich jetzt um und schaue, dass ich das Projekt mehr hierher bekomme, eher über Workshop-Tätigkeit. Wir schauen, dass wir Geld verdienen, also nicht über Spenden, sondern über Arbeit. Unser Motto heißt Arbeit statt Mitleid. Und dass wir da einen Teil des Geldes dann dafür verwenden können, dass wir dort eben so ein Stück Grund kaufen, das nicht sehr teuer ist in den Slums, und da so ein Häuschen hinbauen, wo die Kinder dann aufgefangen werden können. Unsere Kindertruppe existiert ja schon seit 2016. Seit 2016 ist das Obsidio ein in Kenia eingetragener Verein, also ein NGO, und mit drei Leuten im Vorstand, nur Kenianer, ich bin da nicht drinnen, ich bin sozusagen der hiesige Partner, und seitdem haben wir eine Kindertruppe. Und drei dieser Jugendlichen, die aus dieser Truppe sozusagen entstanden sind, sind jetzt das erste Mal mit auf Tour. Also unsere Aufbaustruktur ist sehr nachhaltig. Es wird aber nicht einfacher, weil eben überall weniger Geld für diese Dinge da ist. Obwohl man ja immer sagt, Hilfe vor Ort führt dazu, dass die nicht herflüchten. Das stimmt, aber dann muss man die Hilfe vor Ort ja auch machen. Und das stimmt so oft natürlich nicht, weil es wird halt immer mehr geredet als getan. Ich kann sicher keine großen Sprünge machen, aber ein bisschen was kann ich tun, damit wir in dieser Gegend, in der eben auch unsere Probebühne ist und wo wir immer aktiv sind, schon viele, viele Jahre, dass wir dort eben für die Kinder so eine Bleibe haben, für die Wochenenden, für die Ferien. Manche, die am Abend heimkommen und noch niemand zu Hause ist, und dann kann man da lesen, man kann Gespräche führen, wir schauen, dass man Tischtennis. Also wie man das hier nennt, das Jugendhaus. Hier ist das ja auch ganz normal und wird eben finanziert und dort müssen wir es eben machen. Aber das ist eigentlich so die Idee.
Großartig. Ja, ganz toll. Also wirklich total klein. Und auch weil du gesagt hast, du kannst keine großen Sprünge machen, aber ich glaube genau an diesen kleinen Sprüngen, Das bewirkt die Veränderung. Und wenn jeder so einen kleinen Sprung machen würde, dann würde man eigentlich in Kürze besonders großen Sprung machen.
Also deswegen jeder kann einen kleinen Teil beitragen und es ist toll, dass du da wirklich dran bist und quasi als Vorbild eine Vorbildrolle übernimmst.
Ja, wobei ich sagen muss, also ich würde das, ich weiß, dass ich viel getan habe in Nairobi, aber ich würde das nicht als einseitiges, ich habe etwas getan, denn ich bekomme genauso viel zurück. Erstens ist es meine Theatertruppe, die einfach toll Theater macht und ich kann mit denen in einer Form Theater machen, wie ich das hier so gar nicht machen kann, weil es eben andere Voraussetzungen sind. Und das Zweite ist, dass ich durch dieses Leben einfach auch eine ganz starke soziale und künstlerische Horizonterweiterung erfahren habe. Und mir ist das immer wichtig, auch zu sagen, so ganz grundsätzlich brauchen uns die nämlich nicht. Nur wenn wir uns von den Leuten dort was nehmen, und das tun wir ja nach wie vor, und zwar nicht zu knapp an Rohstoffen und an Menschenpower, wenn man sich überlegt, wer in Italien die Tomaten pflückt, dann sind das natürlich die genau die Flüchtlinge, auf die wir schimpfen. Wir holen uns ja auch aus dem Osten unsere Leute, die die Weintrauben pflücken. So, also das nehmen können wir gut. Und ich denke, dann muss man auch was geben. Aber nicht, weil die arm sind, sondern weil das Dialogische aus Geben und Nehmen eigentlich das ist, was uns sozusagen als Menschen sozial ausmachen sollte.
Ja, das stimmt. Bin ich voll bei dir. Und da machen wir auch ganz kurz eine Werbung an dieser Stelle.
Genau.
Guten Zuhörer, ein paar von der Truppe kennenlernen möchten. Da hat man die Gelegenheit bei der Performance, ein Traum von Clint, dass wir mit dir auch in der Galerie aufführen dürfen. Und da bin ich ja gleich schon am Punkt und am Thema. Ein Traum von Clint. Eine Performance, künstliche Intelligenz und analoge Kunst. Wieso hast du dich darauf eingelassen, das in deinen Räumlichkeiten stattfinden zu lassen?
Die Geschichte ist deswegen für mich wichtig und auch interessant, weil es wieder mal zeigt, wie sozusagen die Kreise die Spirale immer wieder dann zu so einem Punkt führt, wo der Pfeil sozusagen hineinsticht und was Tolles dabei rauskommt, weil die Pfeile ja meistens mit Samenkörnern behaftet sind und dann blüht was Schönes. Mich interessiert das alles schon sehr lange, weil ich habe vorher schon angedeutet, ich möchte noch etwas über das Image der Kunst sagen. Es gibt ja Leute, die glauben, ein Künstler wird grundsätzlich vom Staat finanziert und tut nichts und macht gelegentlich ein Bild. So. Die meisten Menschen wissen und ahnen gar nicht, wie viel Kunst sie täglich verwenden. Im Autoradio, im Fernseher, wenn sie es in Tatort anschauen, wenn sie Zeitung lesen, das Design der Autokarosserie, alles das ist Kreativarbeit, bis hin zum Sound des Autos oder dieses Ganze, was wir jetzt da im Handy haben, wie ein Handy ausschaut, alles das, das machen Designer, das machen Menschen, die sich mit Kreativität beschäftigt haben. Das heißt, jeder Mensch, der sagt, Kunst braucht man nicht, ist sehr arm dran, weil er kaum etwas zum Leben hat. Und dadurch ist natürlich Kunst und Technik und Kunst und Beschäftigung mit der Gegenwart immer ein ganz wesentliches Spannungsfeld und das hat mich immer interessiert. Ich habe mindestens, würde ich mal sagen, 2/3 meiner Inszenierungen waren Stücke von Menschen, die gelebt haben. Es waren nicht alles Uraufführungen oder Erstaufführungen, aber sehr oft. Aber es waren einfach auch Stücke von Leuten, die noch am Leben waren, mit denen ich gesprochen habe und gesagt, was hast du dir eigentlich dabei gedacht und so. Also diese Auseinandersetzung mit dem Jetzt ist mir immer wichtig gewesen. Und wir sind jetzt mit diesem Thema künstliche Intelligenz einfach ganz, ganz stark beschäftigt. Ich war ganz früh mit einem Computer, mit einem Handy, mit einem Laptop. Ich hätte vieles gar nicht machen können ohne Laptop und Internet, weil ich habe in Kenia teilweise meine Bühnenbilder entworfen, gezeichnet und dann eingescannt und nach Stuttgart geschickt. Und jetzt sind wir an diesem Thema künstliche Intelligenz und wenn dann Leute, und da muss ich jetzt schmunzeln, wenn ich sage, die Spirale dann in meinem Lokal sich treffen und einen Kaffee trinken und über ein Projekt reden und ich auf die Frage, Entschuldigung, wenn ich störe, aber sind Sie ein bisschen kulturaffin? Ja, ja, ja sagen und ein Jahr später das Projekt bei mir stattfindet, dann habe ich das Gefühl, dass auch dieses Lokal ein wichtiger Ort ist, weil ich glaube, in der Galerie wären wir nicht so schnell zusammengekommen, weil da geht man ja hin und schaut sich was an oder hört zu und sagt, das war jetzt aber schön oder auch nicht und geht wieder und hier sitzt man halt und redet und es sind einige Projekte schon entstanden hier. Ich habe Malerinnen, 3 Leute kennengelernt in meinem Lokal, wo ich die gefragt habe, wieso seid ihr denn in der Galerie? Ja, waren wir schon, wieso redet ihr mich nicht an? Na ja, das haben wir uns nicht getraut und hier spricht man. Also von daher ist wieder Gastronomie, Kultur, Lebenskultur, Essenskultur, Kunst, eben eine Einheit. Und ich muss immer wieder sagen, die, die das nicht verstehen, kapieren nicht, womit und wovon sie leben. Design ist vielleicht eine etwas technisierte künstlerische Arbeit immer gewesen. Und es geht beim Möbeldesign los, sonst hätten wir nämlich alle einen Baumstumpf zum Sitzen. Also die Kultur bewegt die Welt nach vorne. Wir brauchen auch das andere, aber das brauchen wir auch. Das ist auch keine Nische, das ist alles Quatsch. Das ist nur, wenn man es nicht kapiert. Und darum ist es ganz logisch, dass sich die Kunst jetzt mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt und auseinandersetzt. Und darum ist es auch ganz logisch, dass das bei uns stattfindet, weil wir der Ort sind, der keine Grenzen schafft, sondern der versucht, die Grenzen aufzulösen. Und das war immer auch die Idee meiner Eltern zu sagen, das, was momentan passiert im Bereich der Kultur bis hin zu Lifestyle, Fotoshootings, alles Mode, das ist das, was hier im westlichen Wienerwald sein Zuhause finden soll, und Leute sollen sich austauschen und miteinander ins Gespräch kommen. So. Und dass das jetzt natürlich auch ein bisschen Leute aus meiner Theaterarbeit jetzt da bei euch mitwirken, dass Kenia dabei ist, dass es Klimt ist, der auch, man darf das nicht vergessen, jetzt hängt am Wiener Flughafen und das ist so ein bisschen nostalgisch, das war mal die Abspaltung des Künstlerhauses, das waren die jungen Wilden, das war die Sezession, die haben gesagt, mit euch will man nichts mehr zu tun haben, wir sind die Neuen. So, also jeder, der dann so eine Postkarte zu Hause hat und sagt, ach, das war eine gute Zeit, damals war alles noch besser, muss man sagen, damals waren die verrufen und verrucht.
Ganz genau. Deshalb ein Traum von Klimt. Das ist
genau der Unfall. Und das ist ein bisschen jetzt auch ein Traum dieser Galerie, Leute zu holen, die mutig sich auseinandersetzen. Und eben, wir sind kein Ausstellungsort sozusagen von Bildern oder von Sachen, die waren, sondern wir sind ein Ort, wo auch entsteht. Und das Tolle ist, dass ihr natürlich auch jetzt dadurch diesen Raum euch beeinflussen lassen könnt. Das ist ein Dialog. Ich meine, der Saal ist gebaut worden zur Lebenszeit von Klimt. Das passt ja alles wunderbar zusammen. Besser geht's gar nicht, würde ich mal sagen. Und diese Projekte werden entstehen. Und für mich ist das jetzt in meinem ersten Jahr, dass ich praktisch in diesem Bereich konzipiere. Ausstellungen sind teilweise noch mit meiner Mutter gemeinsam gemacht worden. Dass das eigentlich der Anfang ist für Neues und es ist das größte eigene, oder wo ich jetzt sozusagen als Veranstalter sagen kann, macht bitte in diesem Haus, was ihr wollt, weil genau das wollen wir ja erreichen.
Jetzt habe ich eine Frage dazu. Wie siehst du die Potenziale in Zukunft in der Kunst durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz?
Ich sage das zuerst mal ganz allgemein. Ich habe schon gesagt, ich fliege gerne und ich lebe teilweise in Kenia. Das könnte ich ja alles nicht machen ohne das Flugzeug. Und irgendwann hat es einmal geheißen, das Auto ist der Teufel. Und irgendwann hat man gesagt, die Erde ist eine Scheibe und wer das anders sieht, wird verbrannt und so. Also es gibt immer die Zauderer und die sagen, neu ist entsetzlich. Und es gibt immer die sagen, neu ist ganz wichtig. So, ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die sagen, neu ist ganz wichtig, weil sonst würden wir das alles nicht haben, was wir haben. So. Das heißt nicht, dass man alles machen darf, man muss nachdenken. Ja, das war das große Thema natürlich auch eines Albert Einstein, der gesagt hat, mit der Atomspaltung erreiche ich ein völlig neues Lebensmodell, aber leider auch ein völlig neues Tötungsmodell. Also der Mensch hat immer die Dimension zur Verfügung, muss sich überlegen, wie geht man damit um. Die künstliche Intelligenz kann eine Riesenbedrohung sein für unser Sozialverhalten, genauso wie das Handy. Genauso wie der Computer, genauso wie der Spielautomat und genauso wie das Auto. Ja, weil man kann mit dem Auto wohin fahren und jetzt sage ich mal die Oma besuchen oder man kann rasen und ein Kind über den Haufen fahren. Das ist nicht die Schuld des Autos, sondern des Fahrers oder der Fahrerin. Und die künstliche Intelligenz wird uns Möglichkeiten geben, in der Kunst, im Filmbereich, ja, auch in der Literatur. Man sagt, da kann ich jetzt mal was hochtunen sozusagen. Das ahnen wir vielleicht, aber wir wissen es noch gar nicht. Und ich glaube, dass das ganz, ganz toll werden wird und ich glaube, dass es ganz, ganz furchtbar werden wird, je nachdem, wer gerade die Hebel in der Hand hat. Es wird sicher ganz grauenvolle Projekte geben, so wie jetzt mittlerweile jeder glaubt, wer ein Handy hat, der ist ein Fotograf. Oder? Na? Und so wird auch hier werden Leute sich damit beschäftigen, die halt nur technisch das Wissen und Knöpfchen drücken, aber keine künstlerische Vision haben oder Kreativvision und andere werden ganz tolle Sachen daraus machen. Also so gesehen, ist das sowieso nicht wegzudenken und es wird weitergehen, ob ich es toll finde oder nicht. Ich finde es gut, ich finde es wichtig, es gibt Möglichkeiten und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Wochenende, auf diese, sagen wir, diesen Performance-Tag und auch auf diese Podiumsdiskussion, weil ich da wieder was dazulernen werde und sage, oh, das ist ja super. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, ich werde es irgendwann für mich auch verwenden.
Ich glaube, wir werden alle was dazulernen.
Ja, definitiv. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank für das Interview. Abschließend gibt es aber doch noch die eine oder andere Frage, und zwar, wenn sich jetzt unsere Zuhörer informieren wollen, was denn alles abgeht in der Galerie in Eichgraben, wo können sie sich informieren?
Also wir haben eine Website, die ist sehr schlank und da steht einfach nur drauf, was es gibt. Das ist vkk-eichgraben.at. Es gibt eine Handynummer 0650 977 9976. Da kann man anrufen, ich rufe zurück, ich hebe selten ab, weil entweder stehe ich in der Küche oder ich bediene oder ich sitze im Zug oder irgendwie so. Aber ich rufe zurück Man kann mir eine E-Mail schreiben und fragen, was los ist. Das ist Stefan mit ph@bruckmeierei.at, so heißt mein Lokal. Das sind so mal die Hauptmöglichkeiten. Dann gibt es natürlich Facebook. Es gibt eure Facebook-Seite, es gibt unsere Facebook-Seite. Das ist, also man findet das über VKK, Eichkamp findet man auch die Facebook-Seite. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es gibt nämlich auch ein Eichkram in der ehemaligen DDR. Das ist ein relativ eigenständiger Bezirk in Zittau. Und die Partnerschaft mit Eichkram ist entstanden, weil irgendwann, als es die DDR noch gab, kam ein Paket hier an, wo man sich doch bloß diesen Tees und hat das nachgeforscht und kam dann drauf, das war da, das Zittau hat ein Eichkram. Dann haben sie das hingeschickt, daraus ist eine Partnerschaft entstanden über den Eisernen Vorhang hinaus. Und die haben auch einen Kulturverein. Also wenn man dort landet, man hat es von Wien näher zu uns. Und man kann einmal nach Zittau fahren, ist schön. Und dann gibt es natürlich die allerbeste Möglichkeit, ist, man kommt mal. Am Wochenende ist das Haus immer offen. Und am 27. April ist die Vernissage und Eröffnungsperformance auch mit dem Hubsirter, weil wir da feiern 50 Jahre Galerie Eichgraben und 15 Jahre Hubsirter. Ab 18 Uhr kann man einfach kommen und schauen. Und da wird man auch ein bisschen was von eurem Klimt-Projekt sehen und irgendwie alles von den ungefähr 400 Leuten, die in diesen letzten 50 Jahren hier tätig waren. Ich mache eine Führung, die Renovierungsarbeit. Man kann sich das alles anschauen. Dann kann man seine Adresse eintragen und dann wird man beschickt. Kostet nichts. Und wenn man sagt, ich will das unterstützen und Mitglied werden möchte, haben wir einen wahnsinnig hohen Mitgliedsbeitrag, nämlich 30 Euro pro Jahr. Das sind also ungefähr 6 Aperol. Und schon ist man dabei fürs ganze Jahr und kriegt alles mit. So, also ich mache Werbung natürlich auch viel über Facebook und so, aber im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass man herkommt und redet und sich anschaut und sagt, ah, da interessiert mich was. Das ist ja toll, da könnte ich. Gestern habe ich eine Dame getroffen, die hat Postkarten hergekriegt fürs Theater. Dann habe ich das geschaut, habe ich gesagt, darf ich kurz, was das ist? Haben wir geredet und habe ich geschaut, wer es inszeniert. Erhard Bauer, den kenne ich aus meinen ersten Regieassistenzjahren beim Schottenberg. Sagt bitte liebe Grüße und so. Das entsteht durchs Reden. Ich bin ein Mensch, der, darum habe ich auch ein Wirtshaus, der sagt, durchs Reden kann man Leute sammeln. Ich bin ein Netzwerker immer gewesen und ich glaube, dass das Internet ganz, ganz wichtig ist, aber es sollte das Persönliche nicht ersetzen.
Wir sagen vielen, vielen Dank für den Einblick in dein tolles, buntes, interessantes und vielseitiges Leben. Danke, dass du da bist.
Ja, ich sage auch danke für das Interview natürlich. Danke auch, dass ihr das bei mir zu Hause macht. Es hätte ja auch andere Räume gegeben. Für mich ist das toll. Ein großes Projekt, ihr macht tolle Werbung, das hilft mir natürlich auch und dadurch kann ich wieder für andere. Also es ist durch dieses Kaffeetrinken bei mir in der Bruckmeierei etwas Tolles entstanden und ich freue mich, dass ich da jetzt auch so durch meine kleinen Mitteilungen ein bisschen was dazu sagen durfte und es wird sicher unheimlich spannend. Toi, toi, toi.
Wir freuen uns.
Danke.
Das war Stefan Bruckmeier, österreichischer Regisseur, Schauspieler und Autor. Hört wieder rein, wenn es heißt, das Künstlerkollektiv zwischen Pinsel und Pixel, Kunst schafft mit KI Zukunft. Wir freuen uns auf euch.